BR Heimat. Habe die Ehre.
Grüß Gott beieinander zu Habe die Ehre. Ich weiß, der Markus Dremmel und packen wir es nochmal heute Vormittag miteinander, oder? Heute geht's um die Bergwacht, ihre Aufgaben und ihre Einsätze und um die neue Staffel in höchster Not Bergretter im Einsatz. Wir grüßen aus dem BR Heimat Habe die Ehre Studio und Habe die Ehre, da ist heute zu Gast der Nick Burger, offiziell Dr. Klaus Burger, Einsatzleiter bei der Bergwacht Bad Reichenhall und aktive Einsatzkraft, zugleich Regionalleiter der Bergwacht Chiemgau. Servus Nick, was aber jetzt alles noch nicht aufzählt, was du alles bist oder warst?
Ja, das Servus beieinander, danke für die Einladung. Ja, das muss man nicht alles aufzählen. Ich bin halt gerne in die Berge unterwegs, war in der ganzen Weltgeschichte unterwegs und bin vom Beruf Jurist und insofern bin ich in das alpine Einsatzgeschehen eingebunden. Ich bin Vorsitzender vom Deutschen Gutachterkreis für Alpin und für die alpine Ausrüstung und Materialprüfung.
Auf diese Juristerei oder auch auf deine Gutachten werden wir vielleicht in der nächsten Stunde zwischen 11 und 12 dann noch eingehen. Gibt es ja auch oft interessante Fragen rund um die Bergrettung. Was ist rechtlich möglich oder wo haben so Graubereiche und wie viel Unvernunft am Berg muss man vielleicht zulassen oder auch nicht, gell?
Genau, ja.
So mancher will ja gar nicht gerettet werden.
Nein, da gibt es immer kritische Fragestellungen, aber es lässt sich alles eigentlich ganz gut auflösen.
Ja. Kommst du gerade von einem Einsatz oder musst du schon wieder weg? Geht's gerade jetzt zwischen 10 und 12, oder?
Ja, ich bin gestern Abend schon nach München gefahren, weil das war mir doch ein bisschen zu gleich da im Berufsverkehr heute eine von Reichenhall. Ich wohne in Reichenhall. Am Samstag haben wir einen Einsatz gehabt und gestern um 19 Uhr ist der Alarm gegangen, ist auch schon in die Medien, Bergwacht Ruppolding, am Saurüsselkopf, das ist ein guter Name, gell, für einen Berg, war eine Rauchentwicklung und die hat sich jetzt wirklich zum Brand, zum Waldbrand entwickelt und da läuft jetzt momentan ein großer Einsatz.
Da muss dann
auch noch da wäre ich dann am Nachmittag hinfahren.
Wir werden uns unterhalten heute von 10 bis um 12 in Habe die Ehre mit Nick Burger. Wir zwei haben vorher beim Kaffee schon Habe die Ehre gesagt, waren uns gleich sympathisch und darum reden wir uns auch mit Duo. Das ist Habe die Ehre, heute am 4. Mai und ab 6. Mai, also alles ab übermorgen, haben die neuen Folge der im BR-Auftrag produzierten Dokuserie in höchster Not Bergretter im Einsatz in der ARD-Mediathek verfügbar, kann man dann schon abrufen. Und in diesen Dokumentationen ist zum Sehen, wie die meist ehrenamtlichen Bergretter unterwegs sind, von der anspruchsvollen Helikopterrettung bis zur Suche nach vermissten Wanderern. Im Mittelpunkt stehen die Bergretterinnen und Bergretter der Bergwachten in Grenau, Ramsau und Bad Reichenhall. In Bad Reichenhall ist der Nick Burger, Einsatzleiter und auch Einsatzkraft und er ist heute bei uns zu Gast. Den habe ich die Ehre, Nick. Die Reichenhaller haben in diesen neuen Folgen jetzt zum ersten Mal dabei, oder?
Genau.
Warte mal, Nick, ich muss da noch mal das Mikro aufmachen. Sechster Schau, ja. Jetzt.
Genau, letztes Jahr haben wir angefangen, im Juli waren das erste Mal da und es war natürlich am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Gell? Wir haben ja in der Bereitschaft abgestimmt, ob wir das wollen, ist kein Geheimnis, aber die ganz große Masse hat sich dafür entschieden, weil es einfach für die Bergwacht gut ist, weil es das Ehrenamt abbildet, weil es die Teamarbeit abbildet, weil es, ohne jetzt überheblich zu sein, aber auch unsere Professionalität abbildet. Und ja, war schon, ich glaube, wir waren beim ersten Einsatz dabei. Da kriegt man dann so ein GoPro umgeschnallt, entweder auf dem Helm auf oder um einen Brustkorb um. Und am Anfang ist es ja immer schwierig, die Lage festzustellen, weil das Meldebild ist ja nicht immer klar. Man weiß nicht genau, was los ist. Und das ist am Anfang schon ein bisschen Anspannung gewesen, wenn man dann damit rechnen muss, dass das im Fernsehen kommt und dann die absoluten Profis zuschauen, wie man einem Patienten umgeht oder wie man richtig in Hubschrauber ein- und aussteigt oder sowas. Aber das legt sich dann, weil wenn der Einsatz läuft, dann denkt man nur noch an einen Einsatz, an einen Patienten und vergisst es eigentlich, dass man da eine Kamera um sich hat.
Es braucht auch keine schauspielerische Ausbildung, oder? Das war auch nicht hilfreich.
Nein, überhaupt nicht. Das war nicht hilfreich und das ist ja das Besondere, glaube ich, an der Serie, dass da, wir haben schon einen super Regisseur, einen Hirschbäder, kann man ja sagen, der das dann ein bisschen zusammenfasst oder gut zusammenfasst, aber wir haben keine Regie. Also wir sagen jetzt nicht, wir steigen jetzt einen Hubschrauber so ein und jetzt nur mal Klappe 2 oder sowas probieren wir nur mal. Das geht nicht. Ja. Da muss man schauen, dass man sein Gurt richtig anzieht und nicht reinhudelt und dass man schnell ist und die richtige Taktik praktisch fährt und nicht jetzt sagen, was kommt im Fernsehen am besten an oder wie sind meine Haare gerichtet oder sonst was. Gell? Man schaut ja völlig zersaust aus oder schweißtriefend oder schmutzig oder sonst was. Völlig egal. Es geht um einen Einsatz.
Und du hast gerade gesagt auch, ihr habt abgestimmt, weil ich kann mir schon vorstellen, also ob es da mitmacht, der Bergwachtler an sich ist jetzt nicht so der mediengeile Typ, der wo unbedingt da vorne draufstehen muss, oder?
Nein, überhaupt nicht. Wir sind eher zurückhaltend, eher ein bisschen bescheiden. Der Bert Skoner und wir sowieso, wir schauen erst einmal an, was die Leute sagen oder sowas und sitzen einfach mal da und reden erst einmal nicht so viel. Wir sind jetzt nicht die Social-Media-Typen, ja, die auf TikTok umeinander tanzen wollen oder sonst was. Das ist schon ein bisschen ungewöhnlich für uns. Auf der anderen Seite ist natürlich für die Bergwacht schon eine Bereicherung, weil die Gesellschaft einfach mal sieht, wie das Ehrenamt arbeitet und die Botschaft ist die eigentlich, man soll nicht auf den Staat warten, dass was geschieht, sondern man soll die Sachen selber in die Hand nehmen. Eine Gesellschaft, eine Gemeinschaft entsteht eben, wenn Leute zusammenhalten und helfen und nicht, wenn man wartet, dass der Staat irgendwas anschafft und bezahlt oder so.
Wie eure Arbeit so im Detail ausschaut, darüber reden wir noch in diesen 2 Stunden. Heute auf habe ich die Ehre, was es für Erlebnisse gibt. Gute, schöne, aber auch tragische, dramatische. Werden wir noch Zeit haben, dann gehen wir noch mal auf die Staffel ein, die jetzt dann startet, wo die Reichenhaller das erste Mal dabei sind. Und dann erzählst du uns, Nick, vielleicht, was so ein bisschen anders ist in der Folge, weil unser PR-Unterhaltungschefin hat gesagt, so nah wie bei diesen neuen Folgen waren wir noch nie dran. Habe die Ehre, heute am 4. Mai, 2 Tage bevor die neue Staffel der BR-Doku-Serie in höchster Not Bergretter im Einsatz in der ARD-Mediathek startet. Später dann auch mal im linearen Fernsehen. Und neben den Berchtesgadener und Grainauer Bergwachtlern sind in den neuen Folgen auch dabei die Kolleginnen und Kollegen aus Bad Reichenhall. Und aus Reicherhall heute bei uns im Studio der dortige Einsatzleiter, der Nick Burger. Nick, unser BR-Unterhaltungschefin, hat die neuen Folgen so angekündigt oder kündigt sie so, Zitat, diese Staffel geht näher ran als alles, was wir bisher gezeigt haben. Und weiter, wer glaubt, Bergrettung zu kennen, wird sie hier völlig neu erleben. Was ist denn das mal so anders nochmal?
Na, sauber. In Grainau haben sie sehr grimmige Szenen gedreht, also Gewitter am Höllental, fern an der Zugspitz, wo es wirklich ernst, sehr ernst geworden ist, auch für die Einsatzkräfte, was ab und zu vorkommt. Und das in echt zu sehen und in Echtzeit zu sehen und zu erleben, das ist schon was Besonderes. Da sieht man halt, dass die Bergrettung und die Bergretter wirklich ans Limit gehen, ja, und teilweise darüber hinaus und wie nah eigentlich das Glück und Unglück am Berg sein kann. Also der Tod und das Leben, die sind oft ganz nah beieinander und das kommt in diesen Folgen sehr erkenntnisreich irgendwie rüber. Was jetzt das Reichenhaller Einsatzgebiet betrifft, wir haben auch sehr, sehr vielseitige Einsätze. Wir haben über 430 Quadratkilometer, also vom Untersberg über Dreitalm bis hinter zum Sonntagshorn an die österreichische Grenze wieder. Und bei uns haben sie, soweit ich informiert bin, 2 Folgen gedreht, die ein bisschen typischer für uns sind, weil wir einfach sehr vielseitig unterwegs sind, auch wie andere Bereitschaften natürlich auch. Das ist eine Canyoning-Rettung, wo einer ins Wasser gefallen ist und zu ertrinken gedroht wird, und eine Hunderettung. Hunderettung ist natürlich, das habe ich gesehen, das ist natürlich ein Klassiker, gell? Wenn da irgendein Hund mit drei doofen Augen irgendwo in die Latschen sitzt und der gerettet wird, das kommt, ist ein bisschen fast schon Walt Disney, aber es zeigt auch unsere Arbeit, dass wir Tiere genauso schätzen und wir für Tiere auch letztendlich zuständig sind, wenn sie in Not sind.
Genau, wo war denn da die, sagen wir nochmal, die Abwägung? Man kann ja nicht jedem Hund hinterher retten, oder?
Nein, also am streunenden Hund, den kann man natürlich nicht retten. Wir haben einen Auftrag nach dem Bayerischen Rettungsdienstgesetz, um es einmal juristisch auch zu formulieren. Da steht der Begriff Personen drin, also erkrankte, verletzte oder hilflose Personen. Und selbst der verständnisvollste Tierliebhaber konnte es nicht umdeuten, wenn ein Jurist ist, eine Person ist kein Tier. Aber wir haben eine Ordnung in der Bergwacht, die uns erlaubt, auch solche Rettungen durchzuführen. Wir müssen natürlich schauen, dass das Tier in der Notlage ist. Also wir brauchen eine hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass es eine Notlage ist. Das leiten wir aus dem Tierschutzgesetz ab, weil man darf ja kein Tier leiden und Schmerzen zufügen, aktiv und auch passiv. Und da müssen wir natürlich schauen, dass wir auch unsere Kräfte für die Personenrettung vorhalten. Weil wenn wir einen schweren Einsatz haben, eine laufende Reanimation, können wir nicht sagen, der holt irgendeinen Hund raus, der irgendwo auf einem Absatz sitzt oder sowas. Und das Risikomanagement ist auch ein bisschen anders. Menschen, da geben wir ein größtes Risiko ein, letztendlich, als wenn man jetzt einen Hund irgendwo rettet. Aber wir versuchen natürlich auch alle Tiere zu retten, weil wir sind grundsätzlich, denke ich mal, alle auch Tierliebhaber.
Und wenn es jetzt einmal so, sagen wir mal, ein Gamsbock verstiegen hat, also gilt das auch für Wildtiere?
Gams habe ich noch nicht gehabt, weil das ist ja irre, wie die umeinander hupfen. Die hupfen ein 2er-3er Gelände auch auf. Das ist, wenn man das einmal sieht. Aber also Schafin oder Kuhrettung oder sowas, das haben wir schon ab und zu. Da gibt es auch Netze, wo die dann teilweise ja rausgeflogen werden. Ja. Das gehört auch zu unserem Aufgabenspektrum.
Und um es nochmal ganz deutlich zu sagen, weil man von den Einsätzen, wenn du gerade so verzeihst, es ist keine scripted reality, wenn man heute so sagt, also nichts Geschrimms, nichts mit Regie, sondern das sind die Einsätze, so wie es tatsächlich stattfinden.
Ja, das ist, man hat natürlich auch sehr viele skurrile Einsätze, ja, und ich bin auch schon mal auf Nacht angerufen worden, dass der Hund entlaufen ist oben und ob wir den nicht zuhören können oder so, dann sage ich, wir müssen einen Alarm auslösen, weil dann sind wir ja versichert, wir können nicht einfach jetzt einen Hund irgendwo am Berg suchen und ich kann ein paar Späßeln anrufen und in der Bergwachtkleidung da rumlaufen, aber ein Drehbuch haben wir eigentlich nie, weil die Lage ja oft noch nicht ganz klar ist. Wir leben in der Lage und die Lage entwickelt sich und oft stellt sich die Lage dann heraus, wenn ich einen Notruf habe, eine hilflose Person, das kann einer sei, der keine Lust mehr hat zum Weitergeben, so übertrieben zu sagen, oder der kann vital bedrohlich sein, der in einer bedrohlichen Situation sei, weil er einen totalen Unterzucker hat und in einen Zustand kommt, der lebensbedrohlich ist.
Und das, Nick, bei Tag und bei Nacht, bei Vollmond und bei Neumond, wie sich Tag- und Nachteinsätze unterscheiden und was da die besonderen Herausforderungen haben und was möglich ist und machbar und was vielleicht auch nicht geht mitten in der Nacht, da können wir gleich drüber reden. Einsätze der Bergwacht, der Bergrettung in der Nacht hat Nick wahrscheinlich schon nochmal was anderes wie bei Tage, obwohl mit moderner Technik auch inzwischen mehr geht als früher wahrscheinlich, oder?
Ja, auf alle Fälle. Wir sind von Haus aus 24/7, sagt man, also rund um die Uhr alarmierbar. Der Einsatzleiter hat ein Einsatzleitfahrzeug, ein Blaulichtfahrzeug immer bei sich. Das steht dann im Hof umeinander, wo man wohnt. Weil ohne Blaulicht kommt man nicht schnell genug zum Hubschrauberlandeplatz. Wir haben manchmal Wäldebilder, laufende Reanimation oder sowas, da passiert es. Da, wenn man gerade unter der Dusche steht und sich einschamponiert hat, das war ganz schlecht oder sowas. Und in der Nacht ist es halt so, da muss man aus dem Schlafanzug rausspringen und dann ins Auto und den Einsatz dann leiten. Es ist so, dass nicht alle Hubschrauber nachtflugtauglich sind, sondern nur bestimmte. Die werden dann von der Leitstelle angefordert, wenn man es braucht. Die haben Wärmebildkamera, da kann man, wenn die Temperaturunterschiede entsprechend sind, sehr gut Personen feststellen. Natürlich nicht im urbanen Gelände, da ist es zu viel, aber am Berg schon. Die haben Suchscheinwerfer und wir gehen in der Nacht auch natürlich am Berg und teilen Suchbereiche ein. Und da ist natürlich, da kommt uns die ganz große Stärke zum Vorschein, dass wir halt sehr ortskundig sind. Gell? Weil wir daheim wohnen und wir sind im Grunde genommen schon alles abgelatscht und gegangen.
Also moderne Technik allein macht es nicht aus, sondern wenn du einen Bergwachtel hast, der sich ein bisschen auskennt.
Nein, wir haben zum Beispiel mal einen Fall gehabt, die Alarmierungen auf Nacht sind ja oft Vermissten suchen. Also irgendjemand Angehöriger ruft an und sagt, mein Mann ist am Berg gegangen und er wollte das und das machen, wenn es gut ist. Oder er weiß gar nicht, wo er hingegangen ist, irgendwo nach Berzgang gefahren. Und dann gehen die Suchen los. Wenn man so einen Verdacht hat, da ist was schief gegangen, der ist recht zuverlässig und ist nicht zurückgekommen, da muss irgendwas passiert sein. Und am Staffel haben wir mal einen Fall gehabt, haben wir dann in der Nacht einen Hubschrauber angefordert, der hat aber auch nichts gefunden mit der Wärmebildkamera. In der Früh ist eine weitere Maschine gekommen und dann haben wir also Anhaltspunkte gehabt, dass der so ganz alte Kletterrouten gehen wollte. Und ich bin die einmal gegangen in der Jugend, die geht mir heute nicht mehr, weil es ziemlich bresselig ist und keine schöne Klettertour ist. Halt, die jungen Leute, die gehen lieber gesicherte Routen, was auch richtig ist. Und dann habe ich gesagt, wenn er die gegangen ist und runtergefallen ist, dann liegt er da und da. Und dann bin ich in den Hubschrauber eingestiegen und den lenkt man ja dann immer. Man sagt, 3 Uhr, 50 höher, tiefer, 12 Uhr. Und dann habe ich gesagt, da unten, das passt nicht zusammen, das Pudel. Hubschrauber ist runtergegangen und tatsächlich ist er tragischerweise da gelegen und abgestürzt und war tot.
Aber das hat die Ortskenntnis dann einfach, weil es du auskennt hast.
Ein bisschen schneller
braucht, ja. Genau. Apropos Meldung, weil sagst du, erst auch mitten in der Nacht angerufen, kriegst du von deinem gesamten Regionalgebiet oder nur aus Bad Reichenhaller Einsatzgebiet die Alarmierungen? Weil da bist du ja jede Nacht.
Also ich kriege vom gesamten Regionalgebiet, weil ich als Regionalleiter meine Aufgabe recht ernst nehme. Und es kann immer mal ein Einsatz sein, wo man sagt, das ist ganz gut, wenn man da hinfährt, einfach als eine Wertschätzung für die örtliche Einsatzleitung ist. Oder man kann ein bisschen helfen, macht eine Pressearbeit oder man geht vielleicht selber ins Gelände und kann vielleicht den einen oder anderen Tipp geben. Wobei unsere Einsatzleiter schon sehr gut geschult sind. Aber ich habe alle Schleifen drum und das ist manchmal schon eine Zach. Ja.
Und wie früher die Signalkette funktioniert hat, also vor so, sagen wir mal, 100 Jahren. ich hab nämlich da ein paar so Signaltöne da, also zumindest gedruckt. Das erklärst du uns gleich. Bei uns zu Gast im Studio ist der Nick Burger, offiziell, ganz offiziell Dr. Klaus Burger, Einsatzleiter bei der Bergwacht Bad Reichenhall, auch aktive Einsatzkraft und zugleich Regionalleiter der Bergwacht Chiemgau. Da gehören dazu die Landkreise Berchtesgadener Land, Traunstein und Alt-Edding.
Genau.
Ja, ja. Bevor wir schnell auf die Alarmierung kommen, bei Alt-Edding denkt man, über Haui Berg haben die jetzt nicht direkt, oder?
Nein, das ist eine ergänzende Bergrettungswache, so nennen wir das. Die unterstützen uns, die unterstützen die Berchtesgadener im Winter im Skidienst und sind bei uns in der Ausbildung, sind auch super Leute, gute Leute. Und die haben eine Spezialzuständigkeit seit ein paar Jahren und das ist Vegetationsbrandbekämpfung. Die sind jetzt zum Beispiel auch in Ruppeding im Einsatz.
Was gerade brennt.
Genau.
Saurüssel.
Ja. Das ist nämlich ein Spezialgebiet, da braucht man spezielle Kenntnisse, da braucht man spezielle Ausrüstung. Die Seile müssen vorher fest sein, soweit es geht, und die Kleidung oder sowas, dass man nicht selber, dass die Schuhe zum Brennen anfangen. Das war natürlich schlecht, wenn man im Wald steht.
Jetzt haben wir eben vorher im Begleitheft zum 100-jährigen Jubiläum der Bergwacht plattelt. 2024 war das Jubiläum. Genau. Und da steht drin, zum Beispiel von 1936 wird da die Signalkette oder die Signale gelaufen haben. Heute haben wir gesagt, du bist in jeder Alarmierungsschleife per Handy drin, aber früher ist das anders gegangen.
Ja, wir haben natürlich die Handyalarmierung, das ist eine Zusatzalarmierung, die offizielle Alarmierung ist ein Digitalfunkgerät. Also, aber die Handyalarmierung funktioniert auch sehr gut und da haben wir auch gleich die Lagekarten. Bei den neuen, das muss man sagen, bei den neuen Smartphones gibt es ja die AML-Funktion, das heißt die Advanced Mobile Location. Das heißt, wenn ihr einen 112er Druck, einen Notruf absetzt, dann kriegt die Leitstelle, die integrierte Leitstelle, gleich meine Daten. Und die werden wieder zurückgespult auf unser Handy und auf den Bayern-Atlas zum Beispiel. Und dann wissen wir in der Regel genau, wo sich der Mann befindet. Früher war es natürlich ganz anders. Da hat man keinen Funk gehabt. Und mit dem Schreien ist es halt auch nicht so gegangen. Wenn der Wind gescheit gegangen ist oder wenn die Entfernungen zu groß waren, war es dann aus. Da hat es sogenannte Notsignalhörner gegeben. Und da hat man dann auch so einen eingravierten Kodex drauf gehabt. Das haben wir Leute gesagt, die leben ja nicht mehr so, aber die in der Nähe noch waren zeitlich. Da hat es zum Beispiel durchgehend geblasen, heißt dann Helfer nötig. Jetzt haben wir sind in der Ostwand irgendwo oben und unten in Bartholomä und oben blast einer. Und zweimal unterbrochen heißt gefunden, tot. Dreimal ganz kurz unterbrochen heißt dann gefunden, lebt. Und so hat man sich halt verständigt und Material angefordert. Und die unten haben wir gewusst, was dann zu machen ist, weil man eben keinen Funk gehabt hat. Gell?
Ab dem 6. Mai haben die neuen Folge der im BR-Auftrag produzierten Doku-Serie In höchster Not, Bergretter im Einsatz, in der ARD-Mediathek verfügbar. Und in diesen Folgen ist es mir auch die Bergwacht Bad Reichenhall mit dabei. Dort ist der Nick Burger Einsatzleiter, auch selbst Einsatz im Einsatz unterwegs. Und da kommt ihm aber auch zugute seine langjährige Erfahrung als Alpinist. Aber Nick, die haben es selber auch schon retten müssen, oder?
Retten nicht, das war immer Kameradenrettung. Also ich bin einmal, früher, wie man jung war, war man unsterblich natürlich, gell, und dann gespurt gescheit. Eigentlich hätte man nicht mehr gehen können, Lawinenwarnstufe sehr hoch. Und ja, dann hat es mich erwischt, dann bin ich verschüttet gewesen. Das ist natürlich der Super-GAU, also das will man nicht einmal für den ärgsten Feind, gell, weil man weiß nicht, wo unten und oben ist. Und man kann sich nicht bewegen, weil es einzementiert. Und dann haben wir die Kameraden gerettet und deswegen sitze ich heute noch da. Gell. Und wenn man halt früh unterwegs ist, im Himalaya oder in die Anden, oder halt ein bisschen ambitioniert geht, um es einmal so zu formulieren, vorsichtig, dann geht man halt auch Risiken ein. Manchmal ist man nicht ganz vernünftig, das gebe ich zu. Aber das ist halt individuell ein bisschen unterschiedlich. Und man wird mit dem Alter natürlich schon gescheiter, sei klar.
Und genau mit der Frage werden wir uns unter anderem auch in der nächsten Stunde dann habe die Ehre befassen. Welches Risiko ist vernünftig, beziehungsweise wie schätzt man das Risiko ein für andere Bergsteiger oder Bergwanderer als Bergwachtler?
Ja, das ist eine ganz große Frage. Wer sagt oder wer gibt vor, was für wen in welcher Situation vernünftig oder unvernünftig ist? Da kann man richtig gut philosophieren. Ja.
Wir machen mal Musi und philosophieren, da haben wir dann in der nächsten Stunde wieder.
BR Heimat, habe die Ehre.
Und habe die Ehre, sagt heute der Markus Tremmler am Mikrofon zum Gast Nick Burger von der Bergwacht. Und wir haben es heute von der Bergwacht, von den Einsätzen am Berg, was man alles erleben kann, darüber reden wir in dieser Stunde. BR Heimat habe die Ehre. Ab 6. Mai haben die neuen Folge der im Auftrag des Bayerischen Rundfunks produzierten Doku-Serie In höchster Not, Bergretter im Einsatz in der ARD-Mediathek verfügbar. Großer Erfolg war ja schon die erste Staffel, jetzt also die zweite Staffel. Und in diesen Folgen ist zum Sehen, wie echte, also wirklich echte Bergwacht-Einsätze bei uns in Bayern ablaufen. Nichts regisseurt, also nichts unter Regie oder gescriptet, wie man heute modern sagt, sondern genau so laufen die Einsätze ab und die Kameras sind einfach nur dabei. Ganz nah dran. Einer, der als Einsatzleiter ganz nah dran ist, ist der Nick Burger. Er ist auch Jurist, gelernter Jurist, war im Sozialministerium, war Staatsanwalt, Richter und zuletzt Chef vom Amtsgericht Laufen im Berchtesgadener Land. Seine Expertise bei der Bergwacht ist nicht nur die eines erfahrenen Alpinisten am Berg, er kennt auch die rechtlichen Belange am Berg. Nick, gibt's im Gebirg auch einen Staatsanwalt?
Ja, gibt der Polizei, Alpinpolizei, die ist für uns auch ganz wichtig, mit der arbeiten wir prima zusammen, Alpinzüge der Bayerischen Landespolizei. Aber es gibt natürlich einen Staatsanwalt oder wie man im Glocknerverfahren, wenn es willst, können wir noch drüber reden, gesehen hat, gibt es natürlich auch Richter- und Gerichtsverhandlungen. Es gibt Alpin-Gutachter, die dann meistens eingeschaltet werden, weil der Richter selber in der Regel ja kein erfahrener Alpinist ist und das nicht aus eigener Sachkenntnis beurteilen kann. Nein, der Berg ist natürlich kein rechtsfreier Raum. Es gibt Sorgfaltspflichten. Es gibt Sorgfaltspflichten für einen Bergführer. Es gibt auch Sorgfaltspflichten für einen Bergretter natürlich. Als Einsatzleiter bin ich für meine Leute verantwortlich. Ich darf die natürlich nicht in einer unkalkulierbares Risiko schicken. Ich darf den nicht in den Tod schicken, ja, das ist auf gut bayerisch gesagt. Und ich muss da schon gewisse Grundsätze berücksichtigen. Da kommt man nicht drum rum. Auf der anderen Seite ist es so, wenn wir von der Leitstelle alarmiert werden über einen 112er und den Einsatz annehmen, dann sind wir in gewisser Weise, haben wir eine Garantenstellung natürlich für die hilflose oder erkrankte oder verletzte Person. Da kann ich auch nicht plötzlich sagen, was ist denn das für ein Schmarrn? Ja? Beispiel, wir haben einmal einen Anruf gehabt von einem hohen Berg und der hat dann gefragt, was die Rettung kostet. Ja, sie sind jetzt 5 Leute und sie haben bloß noch so ein Funzel und müssen jetzt in der Dämmerung absteigen und so. Was kostet denn der Hubschrauber? Dann kann ich auch nicht sagen, was seid ihr für Deppen? Ja? Verstehst du schon, was ich meine? Und mich zurücklehnen aufs Sofa und nichts machen, sondern da muss ich wirklich überlegen, die könnten in eine gefährliche Situation kommen, wenn es Nacht wird und versuchen runter, da gibt es Zulinen oder sonst was, wo sie reinfallen können und da muss ich die Rettungskette irgendwie in Gang setzen. Also ist kein rechtsfreier Raum.
Es ist aber auch so, gell, ich habe da mal was gelesen, auch von dir schon, dass du sagst, oder so wird es auch empfohlen, natürlich sagt man als Bergwachtler manchmal, wie du es gerade gesagt hast, was hat denn das für Ohr, aber letztlich lieber den Notruf wählen, als wir selber dann einen Schmarrn machen und vielleicht doch in Notlage geraten, oder?
Ja, absolut, absolut. Mhm. Also wir sind Retter und keine Richter. Das passt zwar jetzt nicht ganz auf mich oder sowas, aber das ist unser Grundsatz. Wir urteilen nicht, sondern wir retten, wir helfen den Menschen in Not, das ist unsere Aufgabe. Und wer das nicht da packt, dass einer mal einen Schmarrn gemacht hat, einen Gescheiden oder sowas, der ist auch nicht ganz richtig bei uns aufgekommen. Das ist meine Meinung. Und das Handy ist mittlerweile ja Teil der Notfallausrüstung. Man muss ja immer schauen, dass das Handy geladen ist, also einen vollen Akku. Und wenn es kalt ist, bitte am Körper tragen oder allgemein am Körper tragen, weil wenn ich irgendwo runterfliege und der Rucksack fliegt mir weg oder sowas, ist das Handy auch weg. Und wir sagen, lieber einmal zu viel alarmieren, als zu spät alarmieren oder gar nicht alarmieren. Und da braucht man auch als dritte Person, wenn man irgendwo sieht, dass einer Hilfe benötigt, keine Angst haben, dass man da in Regress genommen wird. Wir als Einsatzleiter beurteilen die Situation, wir stellen die Lage fest, wir machen einen Rückruf und wir tun dann schon das Richtige in die eine oder eine andere Richtung. Also bitte keine Angst haben vor der Alarmierung, wenn wirklich eine Notsituation möglich ist.
Bei uns zu Gast heute habe ich die Ehre, der Nick Burger aus Bad Reichenhall, aktiver Bergwachtler, Einsatzleiter, Regionalleiter, aber auch ein Jurist, Dr. Klaus Burger heißt er ganz offiziell. Er regelt jetzt zwar keine direkten juristischen brenzligen Fragen am Berg, aber er publiziert dazu über juristische Fragen, kennt sich aus. Und vorher haben wir gerade angesprochen, den Regress. Wer zahlt eigentlich die Bergrettung? Und Nick, wann müsste man dann selber zahlen?
Also wir haben in Deutschland eine sehr komfortable Rechtslage. Das heißt, wenn man erkrankt ist oder verletzt ist am Berg, dann übernimmt die Krankenkasse die Kosten. Das ist genauso, wie wenn irgendein Motorradfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit aus der Kurve fliegt, dann zahlt auch die Krankenkasse. Egal, ob er jetzt einen Fehler gemacht hat oder nicht. Wenn man nur hilflos ist, also nicht erkrankt und nicht verletzt, also blockiert, wie man neudeutsch sagt, dann muss man selber zahlen. Aber viele Leute haben Zusatzversicherungen, zum Beispiel der Alpenverein deckt das ab. Und der Alpenverein hat ja über 1,6 Millionen Mitglieder, soweit ich weiß, mittlerweile. Also da viele Leute sind schon zusatzversichert, auch wenn sie nur hilflos am Berg sind.
Andere rechtliche Frage, wie ist es, wenn man, weil du gerade die Unvernunft da hochgesprochen hast, wie weit oder ab wann ist unvernünftig? Als Bergwachtler muss man dann ja oft auch entscheiden, rettet man jemanden jetzt, der sagt, ich bin doch gut benannt, fällt nichts?
Ja, man muss dazu sagen, juristisch, jetzt ein bisschen hochtrabend, der Staat hat nicht das Recht, den zur freien Willensbestimmung fähigen Menschen, Betroffenen zu erziehen, zu bessern oder auch zu hindern, sich selbst zu schädigen. Das ist jetzt nicht von mir oder vom Hansi Hinterseher oder sonst von jemand, sondern das ist vom Bundesverfassungsgericht. Und wie wir auch wissen, das allgemeine Persönlichkeitsrecht, aus dem das abgeleitet wird, umfasst mittlerweile auch das Recht nach dem Bundesverfassungsgericht auf selbstbestimmtes Sterben. Also das ist schon eine richtige Thematik, wie viel Unvernunft darf ich am Berg haben, unabhängig jetzt von den Kosten. Da gilt halt grundsätzlich, mal solange ich keine andere schädige oder andere mit Verfassungsrang ausgestattete Rechte verletze, darf ich im Grunde genommen schon unvernünftig sein. Ja, das ist halt so. Ja.
Über so unvernünftige Beispiele aus deiner aktiven Bergwachtzeit reden wir gleich. Dann habe ich die Ehre heute mit dem Nick Burger, Bergwachtler, aktiv im Einsatz unterwegs, aber eben, wie wir gehört haben, auch ein Jurist, Staatsanwalt und Richter war er. Und darum jetzt an den Juristen Nick Burger einmal die Frage, Nick, gibt es einen Anspruch oder gibt es ein Recht auf Rettung, auch wenn man, wie wir schon gesagt haben, sich völlig unvernünftig und deppert in diese Situation gebracht hat?
Ja, es gibt schon einen Anspruch auf Rettung, aber nicht auf unbedingte Rettung. Also es ist so, es gibt einen Anspruch darauf, dass bei Alarmierung über Notruf die Rettungskette in Gang gesetzt wird, dass der Einsatzleiter Bergwacht alarmiert wird und damit die Rettungskette anläuft. Aber ob wir, die Bergretterinnen und die Bergretter, dann immer den absolut unvernünftigen, bei absolut widrigen Bedingungen, lebensgefährlichen Bedingungen für die Bergretter rausholen, das ist eine weitaus komplexere Frage. Und es gibt schon auch tragische, aber auch gut ausgegangene Beispiele, wo die Einsätze unterbrochen worden sind, weil das Risiko für die Einsatzkräfte zu groß war. Zum Beispiel bei der Bergwacht Ramsau am Hochkalter, glaube ich, 2022 war das, wo dann die Person leider erst Wochen später dann tot aufgefunden worden ist. Das war Vereisung und Sturm und da ging einfach nichts. Das war einfach zu gefährlich. Oder auch in Mitten mal einmal, wo die Retter bei höchster Lawinengefahr einfach den Hang nicht mehr queren konnten und die jungen Leute dann einfach die Nacht überstehen haben müssen. Da muss man einfach sagen, ihr müsst es durchhalten irgendwie und wir warten am nächsten Tag auf ein Wetterfenster, wo vielleicht dann die Flugrettung möglich ist, von oben aus oder sowas. Das gibt es schon. Also man kann zusammenfassen, also die Bergrettung ist keine absolut sichere Rettungsoption, weil wir als Einsatzleiter schon rechtliche Vorgaben haben, unsere Leute nicht in den Tod zu schicken, um es mal drastisch auszudrücken. Ja.
Genau, aber auch vielleicht wichtig festzustellen, oder wenn ich es richtig verstanden habe, ihr überlegt es nicht, ist der jetzt der aus Unvernunft in die Lage geraten oder nicht, sondern das ist kein Entscheidungskriterium, sondern es geht allein darum, kämen wir da wieder lebend raus, wenn wir da reingehen in den Einsatz?
Oder? Absolut. Wir retten nach dem Maß der Not und bewerten nicht und urteilen nicht.
Was ist jetzt, was auch manchmal vorkommt, dass man das Gefühl hat als Einsatzleiter oder als Bergwachtler, der bräuchte die Rettung, derjenige sagt aber, alles easy, passt alles, also ich fahre nicht mit euch.
Ja, das ist dann der Fall, wenn Dritte alarmieren. Also wenn man zum Beispiel eine Besoffene vom Berg runtergehen sieht, die auf der Hütte ein bisschen zu viel tankt haben oder gescheit tankt haben oder sowas und dann ein paar Mal hingefallen sind und die Nasen schon blutig ist und der umeinander lallt und die gehen dann vorbei und sagen, da unten geht's gar hobby. Das ist ein Gelände, wo man wirklich abstürzen kann und dann die Bergrettung alarmieren. Das wäre teilweise schon schwierig. Gell? Da muss man dem entgegengehen oder wenn er weit oben ist, fliegt man auf und schaut einmal, was man machen kann. Wenn sich der wirklich weigert, dann braucht man natürlich die Polizei, weil wir haben keine Zwangsbefugnisse. Die kommt auch dann. Wir arbeiten sehr gut mit der Alpinpolizei zusammen. Aber es gibt auch andere Fälle. Ich kann mich an einen Fall erinnern, bei uns am Staufen. Eine blockierte Person, die nicht mehr vor- und zurückgekommen ist, haben einen Hubschrauber geholt, weil es anscheinend doch ein bisschen passiert hat. Die Meldebilder sind am Unklar. Man weiß ja nicht, ob er vital bedroht ist oder einfach bloß aufgeregt ist oder aus welchen Gründen er nicht mehr vor- und zurückgekommen. Ein Notarzt ist abgelassen worden an der Winde. Der Hubschrauber hat nicht landen können in dem steilen Gelände. Und dann hat er halt die Flugrettung verweigert. Also er hat gesagt, der fliegt da nicht mit. Und dann ist der Notarzt, der hat dann entschieden, dass er ihn nicht ruhig spritzt, weil er es nicht wollte. Das ist ja Körperverletzung gegen seinen Willen, weil der anscheinend noch relativ klar war. Und dann ist halt die bodengebundene Rettung angelaufen. Über Stunden, seilgesichert, haben wir den halt dann runtergeführt. Aber es nützt ja nichts. In der Dunkelheit waren wir dann drunten mit dem.
Weil du gerade blockierte Personen angesprochen hast, man hört das immer öfters, blockierte Personen am Berg. Was ist eine blockierte Person?
Also blockierte Person ist eine Person, die nicht wesentlich verletzt ist und nicht wesentlich erkrankt ist, die einfach nicht mehr vor- und zurückkommt, die nicht mehr weiterkommt, die nach dem Gesetz hilflos ist. Und da kann man natürlich jetzt, das ist ein großes Thema. Also ich habe vor kurzem gelesen, dass in der Schweiz 38% der Einsätze nicht mehr verletzt oder erkrankt sind, sondern blockiert sind einfach Personen, die bis zum Anschlag gehen oder nicht mehr vorher zurückkommen und dann Notruf absetzen. Bei uns im Chiemgau sind es so ungefähr 20%, relativ hoch, aber von der Zahl gleichbleibend. Und in Bayern, glaube ich, sind es auch in dem Bereich. Und blockierte Personen ist ein großes Thema. Aber es nützt nichts. Wir müssen trotzdem ausrücken.
Wir wollen gleich darüber reden, denke ich, im Anschluss daran, ob der Eindruck täuscht, dass es mehrere Bergunfälle gibt oder ist es einfach gerade die mediale Aufmerksamkeit oder haben tatsächlich mehr Bergnotfälle, müsst ihr es öfters ausrücken oder kriegt man es bloß so mit? Nick Burger, aber täuscht der Eindruck oder ist es wirklich so, dass in den letzten Jahren allerweil mehr Bergunfälle passieren oder meint man das bloß?
Na, die mediale Aufmerksamkeit ist natürlich größer geworden, vielleicht auch jetzt durch diese Geschichte in höchster Not vom Bayerischen Rundfunk. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Einsatzzahlen schon kontinuierlich steigen, nicht signifikant, aber sie steigen. Also wir haben in Bayern ungefähr jetzt letztes Jahr über 9000 Alarmeinsätze gehabt und im Chiemgau sind es knapp 1200. Da merkt man schon gewisse Steigerungen, aber man muss auch sagen, das sind die relativen Zahlen. Wenn man es absolut betrachtet und davon ausgeht, dass der Bergsport boomt, dass immer mehr Leute in den Berg gehen, aus welchen Gründen auch immer, und das sieht man auch an den Alpenvereinszahlen, immer mehr Mitglieder. Wenn man das absolut betrachtet, dann kann man möglicherweise, das habe ich jetzt nicht evaluiert oder sowas, weil ich nicht weiß, wie viele Leute in den Berg gehen, immer mehr. Aber wenn man es absolut betrachtet, kann man fast schon sagen, dass die Zahlen jetzt nicht dramatisch steigen, gell?
Also kurz gefasst, mehr der Leute in den Berg hast, auch mehr der Unfälle, ganz einfach. Ja. Genau. Und bei welchen Betätigungen in den Bergen, was du jetzt gerade mit dem Alpenverein angesprochen hast, es gibt ja die sportlichen Leute in den Berg, die Wanderer, die Kletterer. Wo passieren die meisten Unfälle?
Also es sind nicht die Kletterer und die Eiskletterer, sondern es sind die Wanderer und die Bergsteiger. Also wandern so bis zur Waldgrenze oder wo es noch nicht so absturzgefährlich ist oder dann die Bergsteiger. Da haben wir die meisten Unfälle und erstaunlich ist, dass fast die Hälfte davon internistischer Natur sind, also Herz-Kreislauf-Probleme. Also es ist nicht der klassische Bergrettungseinsatz, ist nicht der abgestürzte Bergsteiger, der 200 Meter oder 300 Meter die Wand runterfliegt.
Also mehr so, ja, wie du sagst, Kreislauf, man bricht zusammen unterwegs.
Und dann gibt es bestimmte Betätigungsfelder, wo wir auch Zunahmen haben, lässt sich wahrscheinlich leicht erraten, das sind die Mountainbiker. Und dabei die E-Biker, weil das sind schwere Radeln und manche Leute überschätzen sich halt dann, gerade beim Obifahren oder sowas, da haben wir eine deutliche Zunahme von Unfällen.
Ein Thema, das wir noch gar nicht angesprochen haben, aber das bestimmt auch signifikant ist, das weiß ich von dir, sind Suizidversuche am Berg oder auch tatsächliche Selbstmorde.
Da sind wir, also der Suizid am Berg ist ein Thema. So traurig das ist. Und wir haben in Reiherhall jetzt auch schon zwei Einsätze dieses Jahr gehabt. Einer tragisch ausgegangen und einmal konnte man retten. Es ist ein Thema. Der Berg ist kein suizidfreier Raum und hat da eine gewisse Anziehungskraft. Obispringer oder mit Tabletten nehmen und sich irgendwo hinsetzen. Also das kommt auch vor. Aber man muss sagen, wir sind da, ich hätte es jetzt nicht angesprochen, wir sind da sehr zurückhaltend, das wird auch in die Medien nicht gebracht. Also wir berichten über die Einsätze natürlich, weil das natürlich eine Wertschätzung gegenüber den Einsatzkräften ist, aber da gibt es halt auch so einen Pressekodex, da besteht immer so eine Nachahmungsgefahr und auch den Angehörigen tut man das nicht an, weil das ist wirklich eine grausame Geschichte, weil man macht sich dann Vorwürfe und so weiter. Das ist ganz eine harte Geschichte.
Ich habe es angesprochen, weil es natürlich auch auf der Hand liegt, auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite weiß ich von dir auch, dass du gesagt hast, die Menschen, die man dann noch rettet, die würden sagen, noch mehr darf ich das nicht machen.
Ja, es gibt wissenschaftliche Ausarbeitungen, die gut evaluiert sind. Leute, die einen Suizidversuch hinter sich haben und dann gefragt worden sind, ob sie es nochmal machen würden, wenn sie stabilisiert worden sind, da gibt es eine hohe Prozentanzahl, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber weit über 70%, die sagen, sie werden es nicht mehr machen.
Reden wir noch über gesetzliche Vorgaben, die es vielleicht gibt, ich weiß nicht, ich frage dich nicht, gesetzliche Vorgaben, was die Rettung betrifft, wann man wie rettet?
Es gibt ein paar, aber Gott sei Dank nicht viel, weil wir wollen unsere Eigenständigkeit da bewahren.
Um ein Gefühlschaos am Berg zu vermeiden, vor allem auch bei der Rettung, glaube ich, Nick Burger, Einsatzleiter und aktiver Bergwachtler, ist auch ganz gut, wenn man gewisse Vorgaben hat, die man jetzt hat. Ich habe es intern, die Bergwacht, jede Bergwacht hat wahrscheinlich ihre Strukturen und Abläufe, aber so ganz drüber gibt es auch ein paar gesetzliche Vorgaben, wann man wie retten soll, muss, darf, kann.
Ja, wenig. Weil wir legen schon großen Wert darauf, dass wir die Situation selber gut beurteilen können und nicht zu eng geknebelt werden rechtlich. Es gibt natürlich den Grundsatz, in Bayern in der Ausführungsverordnung im Rettungsdienstgesetz, dass wir am schnellsten verfügbare geeignete Einsatzmittel einplanen müssen. Das heißt, wenn wir einen medizinisch relevanten Zeitvorteil haben am Berg oder sowas, dann holen wir einen Hubschrauber. Wir arbeiten sehr viel mit den Hubschrauber zusammen, mit den Rettungshubschrauber bei unserer Christoph 14 in Traunstein, aber auch mit der Landespolizei, Bundespolizei, SAR-Maschinen oder mit österreichischen Hubschraubern. Wir müssen natürlich schauen als Einsatzleiter, dass die richtigen Leute aufgehen. Ich brauche einen, der nicht gut klettert, nicht in ein steiles Klettergelände schicken, ist auch klar. Und mittelbar gilt für uns als Arbeitsschutzgesetz. Das heißt, wir müssen die Gefährdungen beurteilen und dann entsprechend schauen, ist das Restrisiko noch vertretbar oder nicht. Und da haben wir schon gewisse Vorgaben. Wir haben da so Parameter, wie hoch ist die Eintrittswahrscheinlichkeit und welcher Schaden kann entstehen. Also wenn ich Lawinenwarnstufe 5 habe und dann in der Lawine komme, bin ich tot in der Regel oder kann ich davon ausgehen und dann ist ein roter Punkt, dann kann ich halt da nicht in den Hang reingehen. Und da muss ich halt entscheiden, springe ich den Hang oder mache ich andere Schutzmaßnahmen mit Airbag und einzeln reingehen oder irgendwie. Das haben wir aber ganz gut im Griff und mit diesem Risikomanagement, das wir auch lehren, im Bad Tölz in unserer Zentrale, da finden die Lehrgänge statt oder auch im Gelände, Sommer und Winter, sind wir auf einem guten Weg.
Apropos Risikomanagement oder Lagen einschätzen, wie schätzt du die Lage ein? Was ist falsch gelaufen damals am Großglockner? Das ist ja durch die Medien gegangen. Jetzt gerade war kürzlich das Urteil. 5 Monate auf Bewährung für den Bergsteiger, der seine Freundin dort am Großglockner zurückgelassen hat, die dann gestorben ist, völlig unterkühlt. Was war da richtig, was falsch?
Also es waren 9 Monate und 4 Monate, glaube ich, sind auf, das ist eine österreichische Besonderheit, dann in der Geldstrafe umgewandelt worden. Das gibt es bei uns nicht, aber 5 Monate im Ergebnis kommt sie. Ja, es ist halt so, grundsätzlich halte ich mich zurück, wenn es um die Beurteilung von Fehlern am Berg von anderen geht, weil ich selber auch schon Fehler gemacht habe. Aber Bergsteigen ist halt mehr als Sport, mehr als Erlebnis, mehr als Freiheit, sondern gemeinschaftliches Bergsteigen ist halt auch Kameradschaft und Hilfe in Not. Und die hat halt da nicht funktioniert, nach meinem Sachstand. Ich war nicht am Berg dabei und ich habe den Prozess schon verfolgt. Ich habe damals, bin ja damals gefragt worden bei euch im BR. Mich überrascht das Urteil nicht. Aber das muss auch die alpine Community nicht verunsichern. Es ist also nicht so. Und es gibt vergleichbare Fälle, in denen das schon bestätigt worden ist. Nicht jeder, der besseres Können hat oder besser ausgebildet ist, besser drauf ist, oder führt oder die Tour geplant hat, ist automatisch verantwortlich für den Schwächeren. Sondern da muss mehr dazu kommen. War die sogenannte faktische Führung. Das heißt, ich muss sagen, ich bin der Führer und der andere muss sagen, ich unterwerfe mich dir. Ich gebe meine autonome Entscheidungsfreiheit auf und folge dir und du sagst, was richtig und falsch ist. Und wenn das am Berg so abläuft, dann kann ich mich rechtlich natürlich nicht mehr wegducken. Und das ist halt da falsch gelaufen. Man kann es ganz schwer nachvollziehen, warum er da nicht einen Notruf abgesetzt hat oder das Y-Zeichen gegeben hat oder sowas. Und wenn man, ich bin ja auch schon altersmilde bald, gell? Und wenn man noch so altersmilde ist als Richter oder noch so milde ist oder sowas, aber da kann man rechtlich nicht wegschauen. Das, was da passiert ist, das soll so nicht sein. Gell? Ein Freispruch, der ist nicht vorstellbar gewesen. Ja. Aber wie schon gesagt, rein rechtlich, das ist jetzt, müssen wir richtig vertiefen. Aber es gibt schon Grundsätze, wenn man in einer Gefahrengemeinschaft ist, wenn einer Hilfe benötigt ist, dann ist schon ethisch die Kameradschaftspflicht, dass man hilft. Und dann sagt auch der Jurist, du musst auch helfen, wenn du einen Notruf absetzen kannst, wenn es zumutbar ist, dass du Hilfe leistest, wenn du einen Notruf absetzen kannst, wenn der Hubschrauber schon über dir steht, dann machst du halt das Y-Zeichen und dann wird die Rettungskette in Gang gesetzt. Um das geht es eigentlich. Und der Hype um das Verfahren und die Verunsicherung, die ist nicht ganz richtig, weil es einfach ein Extremfall ist.
Genau, wichtig festzuhalten, ist ein Extremfall. Es ist nicht jeder, der, wie du gesagt hast, der jetzt mit Freunden oder mit anderen unterwegs ist, sofort vor Gericht, wenn dem anderen was passiert.
Nein, da hast du recht.
Ja, genau. Danke, Nick Burger. Heute zu Gast bei uns in HB die Ehre ist gewesen die letzten 2 Stunden der Nick Burger, Klaus Burger, Dr. Klaus Burger, Einsatzleiter bei der Bergwacht Reichenhall zu sehen. Auch jetzt die Reichenhaller zusammen mit den Ramsauer und Greinauer dann in der neuen Staffel von der Doku-Serie In höchster Not, Bergretter im Einsatz. Vielen Dank fürs Kommen, Nick, fürs Dasein.
Gern, gern.
Gib uns noch ein paar Tipps, wenn wir jetzt Bergwandern gehen, was wir machen sollen oder nicht machen sollen.
Ja, das Wichtigste ist eigentlich, sich richtig einzuschätzen, gell? Was die körperliche Leistungsfähigkeit anbelangt und was natürlich auch die Erfahrung anbelangt. Dann eine sorgfältige Tourenplanung ist natürlich das A und O. Und bitte nicht nur digital irgendeinen Dreck hinterherlaufen. Da haben wir auch schon Unfälle gehabt, wo die einfach dann ins Nichts oder in den Abgrund geführt haben. Sondern eine Karte gehört eigentlich immer in den Rucksack, weil das Handy kann auch ausfallen. Und eine saubere, analoge Planung, das gehört einfach dazu. Eine vollständige, gute Ausrüstung mit Windschutz, Wetterschutz und so weiter. Biwaksack, aufgeladenes Handy. Das Handy immer bei sich tragen, vielleicht nicht in den Rucksack legen. Und was ganz wichtig ist, auch den Mut haben, rechtzeitig umzukehren. Weil umkehren ist eine Stärke und keine Schwäche.
Ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Dr. Klaus Burger, Nick Burger. Von der Bergwacht. Danke fürs Kommen heute.
Gerne.